ist es endlich wieder soweit.
Dachdecken Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Dachdecken
Duett. Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Dachdecken Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Dachdecken
Duett. Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Ja, jetzt.
Jetzt. Ja, heiß ist es.
Sehr heiß.
Oh. Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das war aber mies.
Mein Klavierspiel war auch nicht optimal. Ja, vielleicht hören Sie es im Hintergrund, dieses leise, dezente Surren. Vielleicht kriegt Kollege Koll das auch rausgefiltert.
Wir schauen mal.
Ja, wir schauen mal. Wir haben jetzt hier tatsächlich einen Belüfter angeschaltet. Danke nochmal, Freddy, für dieses wundervolle Geschenk. Es lindert den Schmerz ein wenig, ja, hier gerade unter dieser Theke. Ja, herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll und Martin Mocharski. Ja, es ist ein heißer Tag. Die Klimakatastrophe hat uns wieder voll im Griff.
Ja? Ja.
Kaum hören die jungen Leute auf zu hüpfen schon. Sehen wir, wohin das führt.
Ja, die hüpfen ja jetzt für andere Sachen. Palästina und so.
Mhm.
Aber genauso heiß wie unser Wetter sind auch unsere Themen heute, oder?
Natürlich. Boah, was? Da hast du dich aber vorbereitet mit diesem Spruch. Ja. Ja, wir haben wieder zahlreiche Themen. Es ist ja wieder einiges passiert. Ja, verzeihen Sie uns hier vielleicht die ein oder andere Länge, aber die Temperaturen hier unterm Dach, die wirken sich doch auch wirklich auf den Denkapparat aus, der nicht so richtig in Schwung kommen will. Ja, wir fangen ja immer an mit Leserzuschriften. Ich habe eine Leserzuschrift erhalten von einem treuen Zuschauer. Ich habe jetzt leider nicht die Bestätigung bekommen, ob ich die E-Mail vortragen kann oder nicht. Die betreffende Person weiß aber bestimmt Bescheid, ist aber auch gar nicht so wichtig. Es geht eigentlich nur um eine kurze Sache. Die betreffende Person, ja, von der hier die Rede ist, hat mir mitgeteilt, dass sie umgezogen ist. Und zwar nach Franken bei Ansbach. Ja, und stellt uns die Frage, ob es dort in der Gegend vielleicht so etwas wie einen Stammtisch gibt. So, und das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das ja aus dieser E-Mail habe ich dann auch irgendwo wieder so eine Anregung gezogen.
Ja.
Nämlich, dass wir hier vielleicht mal wirklich versuchen sollten. Also das betrifft jetzt Sie als Zuschauer, dass wir tatsächlich sowas wie eine Stammtischbewegung in Bewegung setzen. Also dass sich Leute, also dass Sie als Zuschauer sich vielleicht bei uns melden und das kann jetzt eben so eine Anfrage sein, ob wir denn wissen, wo ein Stammtisch stattfindet oder ob Sie vielleicht einen Stammtisch sogar organisieren möchten. Und ja, dass es dann so zu diesen schönen Vernetzungstreffen kommt. Ja, also man hört ja gerade so aus der libertären Bubble, dass die Leute sich ja doch oft sehr alleine fühlen.
Ja,
also man ist halt umgeben von Normis, wie die Jugend zu sagen pflegt. So, und da bietet sich natürlich so ein Austausch eben bei so einem Stammtisch an. Hier, unser Stammtisch ist ja schon relativ erfolgreich etabliert worden, also der in Grevenbruch. Ich weiß auch von Stammtischen in Hamburg, ich weiß von einem Stammtisch in Weimar. Mhm. Apropos Weimar, da komme ich gleich zu sprechen. So, und
ja, und also wenn jetzt ein Zuschauer hier einen Stammtisch gründen möchte und sagt, ja, oh, ich bin jetzt alleine,
ja,
vielleicht findet sich noch eine zweite Person oder wir sind nur zu zweit. Also viele Bitcoin-Stammtische zum Beispiel von 21, die haben mit zwei Leuten gestartet und sind immer größer geworden.
Ja.
Also ja, also nicht verzagen, auch vielleicht alleine oder, also alleine macht natürlich keinen Sinn, aber zu zweit vielleicht mal einen Stammtisch zu starten irgendwie. Ja. Also, da können wir natürlich auch helfen, da zu vermitteln.
Genau, und an dieser Stelle sei vielleicht mal gesagt, also betreffende Person hat mich auch gefragt, fänden Sie es nicht auch als unangemessen, wenn ein Neuer hier sich gleich zum Stammtischgründer ausruft? Also da hat er meine E-Mail falsch verstanden. Also ich wollte ihm, als ich diesen Brief da vortragen wollte, jetzt nicht ihn dazu aufrufen, einen Stammtisch zu gründen. Aber selbst wenn ich das getan hätte, ich finde das überhaupt nicht unangemessen. Das Problem ist ja tatsächlich, gerade bei so Stammtischen, wirklich die Initiative zu ergreifen. Ja, also dass man sagt, so, okay, pass auf, hier und da, ich reserviere einen Tisch in der und der Kneipe oder in dem oder jenen Lokal, Restaurant, wo auch immer. Und wie soll ich sagen? Also ich glaube, da spielt auch so eine Art Erfolgsdruck vielleicht eine gewisse Rolle. Also dass wenn man jetzt sagt, so, ich organisiere jetzt einen Stammtisch, dass man sich dann eben sagt, oh ja, hoffentlich kommt überhaupt jemand und hoffentlich sind die Leute dann auch zufrieden, wenn sie da sind oder sowas. Also man hat dann natürlich irgendwo im Hinterkopf dann schon so einen gewissen Anspruch, dass das für die Leute, die da auch aufschlagen, dass das dann auch ein Gewinn ist. Und ich würde da ganz ehrlich, also da sollte man sich diesem, wie gesagt, Erfolgsdruck gar nicht aussetzen. Notfalls sitzt man dann da alleine oder zu zweit und trinkt zusammen ein Bier. Ja, also das ist jetzt auch nicht der verschwendetste Abend im Leben. Und wie gesagt, also solche Stammtische, die erfreuen sich ja doch schon einer gewissen Nachfrage. Das erleben wir ja gerade so bei uns in Grevenbruch.
Mhm.
Also wir hatten da in der Spitze 37, 38 Leute in Grevenbruch. Ja, also gut, wir haben auch so ein relativ großes Einzugsgebiet. Das geht von, ich sag mal, von Köln über Düsseldorf, Aachen und so weiter. Also da kommt schon einiges zusammen. Also die Leute nehmen dann auch eine entsprechende Anfahrt auf sich. Also 30, 40 Kilometer sind da jetzt keine Seltenheit, möchte ich mal sagen. So, und das macht man dann einmal im Monat und damit wird natürlich auch irgendwo so ein Bedarf gedeckt. So, und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, hier vielleicht auch mal den Schritt zu gehen oder auch auf uns zuzukommen und die Gründung eines solchen Stammtisches zu etablieren, also beziehungsweise in Angriff zu nehmen. Also, ne, wie ich einmal sag, so, man muss ja auch so ein bisschen aus dieser digitalen Welt heraustreten und in die analoge Welt wieder eintreten. Also, ne, wenn man sich jetzt hier dieses Format anschaut oder auch andere Formate, ist ja alles schön und gut, aber man muss ja auch, wie soll ich sagen, also, ne, es ist, glaube ich, wirklich hilfreich, diesen Gedanken, diese Idee, dass alles, was wir hier transportieren, auch wirklich in sein wirklich analoges Leben mit aufzunehmen und das dann eben, wie gesagt, durch solche Treffen, also das bietet sich eben, wie gesagt, an. So, und ich hatte es gerade schon gesagt, in Weimar gibt es ja auch einen libertären Stammtisch, ich glaube von der Hayek-Gesellschaft wird der gemacht, von der Kala, und hier kommt ein Veranstaltungshinweis. Einblendung jetzt. So, da wird es eine. Moment, jetzt habe ich das. Warte mal, hattest du die Zettel mit?
Ja. Oh,
Moment, Augenblick, ich muss noch mal kurz aus dem Bild verschwinden.
Ich habe die Zettel einfach auf den Boden gelegt.
Da bin ich schon wieder. So. So, Hayek Club Weimar. Konferenz der Thüringer Hayek-Clubs, Wege aus der Knechtschaft. Und das ist wirklich eine hochkarätig, das haben Sie jetzt gerade sicherlich hier schon an der Einblendung gesehen, eine hochkarätig besetzte Veranstaltung und Karten sind noch zu haben. Also wie gesagt, melden Sie sich da an, kostet nicht die Welt und ist dann sicherlich auch für die allermeisten ein großer Gewinn, wenn man daran teilnimmt. Ja, und wo wir schon mal bei Veranstaltungen sind, ne? Die EF-Konferenz findet ja auch statt im kommenden November. Plätze sind natürlich noch frei. Melden Sie sich an. Wir würden uns riesig freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. So, und an dieser Stelle ein letzter, allerletzter Aufruf an alle jungen Leute und auch an alle nicht mehr ganz so jungen Leute. Die Anmeldefrist für erstens den Libertären Literaturpreis und den Jungautorenwettbewerb endet am kommenden Sonntag, den 30. Also jetzt nochmal schnell hinsetzen, einen wundervollen Beitrag schreiben, Einblendung jetzt und Einblendung jetzt.
Und für alle, die nur zuhören, ja. Literaturpreis.info und Faucherpreis.info.
Genau.
Das sind jeweils die Webseiten, da bekommen Sie alle Informationen und auch die Themen, worum es geht, und können sogar nochmal die Siegerbeiträge der letzten Jahre nachlesen.
Ja. Wie gesagt, es winken wirklich tolle Preise, und gerade für die jungen Teilnehmer, ja, also
das ist ja eigentlich großartig.
Das kann man sich nur wünschen. Also die jungen Teilnehmer werden, wie gesagt, mehr oder weniger fast eine ganze Woche verköstigt im Hotel. Es gibt Seminare, die dort stattfinden. Also wenn man denn mal überlegt, vielleicht später auch, sei es nur nebenberuflich, also nur als Hobby, publizistisch aktiv zu werden. Also sei es jetzt entweder durch einen Blog, durch Beiträge oder eben auch durch einen Videoblog, also Vlog sagt man dazu ja. Ne? Also da gibt es, wir werden also wirklich diesbezüglich hochkarätige Referenten haben, die jungen Leute diesbezüglich dann auch schulen werden. Und ja, das sind wirklich, das sagt die Erfahrung der letzten Jahre, also jetzt nicht der letzten Jahre, da hat die Konferenz ja nicht stattgefunden, aber die Zeit davor, als wir eben noch diese Jungautorenseminare haben stattfinden lassen können, die haben gezeigt, also das war für die Teilnehmer doch meistens ein großer Gewinn, und es haben sich daraus natürlich auch so langfristig irgendwie Verbindungen, Freundschaften und hast du nicht gesehen, entwickelt. Ja, also insofern, wer noch keinen Beitrag eingereicht hat bis zum 30.06., ist das möglich. Also wie gesagt, jetzt nochmal schnell hinsetzen, schreiben und ja, hoffen, dass man gewinnt. Und selbst wenn man nicht gewinnt, also die besten Jungautoren, die besten Teilnehmer, ich weiß nicht, das sind also 8 oder 10 oder sowas, die werden wir dann eben, wie gesagt, zu diesem Jungautoren-Seminar einladen. Und dann haben wir nicht nur tolle, wie gesagt, Vorträge bzw. tolle Seminare, wir haben auch richtig viel Spaß am Abend, indem wir versuchen, die Kneipe da leer zu trinken.
Jawohl.
So. Ja.
Ja.
So viel erstmal dazu. Also wie gesagt, ich denke, ne, ich glaube, ich habe da jetzt ja schon fast alles zugesagt. Also dieses Zusammenkommen, dieses Miteinandertreffen, das ist, glaube ich, essentiell. Also dass man das wirklich praktiziert, so oft es eben geht und so oft man eben die Möglichkeit dazu hat. Und ja, da kommen wir ja auch direkt zum eigentlichen, ja, nee. Wobei, warten wir. Moment, ich wollte jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. Da habe ich aber gemerkt, ja, wir haben hier noch eine Zwischenmeldung. Es geht um die letzte Ausgabe. Und da wollten wir noch mal so ein Feedback geben. So, also nicht alle waren vollumfänglich mit der These einverstanden, die wir hier geäußert haben bezüglich der Abschiebungen. Ne? Mhm. Also, ne, ich glaube, wir haben versucht, es so einfach wie nur möglich, in einfacher Sprache zu erklären, warum diese Praxis vielleicht nicht die beste aller wäre. So, und da habe ich einen Einwand, der oft, wirklich sehr, sehr oft geäußert worden ist, also in der Kommentarspalte oder eben auch per Mail und so weiter. Also der Einwand lautet, wie gesagt, statt Abschiebungen durchzuführen, würden wir eben begrüßen, einfach die Sozialleistungen zu streichen und die Dinge dann einfach mal geschehen lassen. So, und dann habe ich hier einen Satz: Eine einfache Rücknahme der Leistung, was ich komplett befürworte, wird zu einer Kriminalitätsexplosion führen und Tausende das Leben kosten. So, und da hat der André Lichtschlag letzte Woche schon was zu gesagt, also ne, mir gegenüber. Mhm. Das ist Erpressung. Also das ist die totale Erpressung. Also wenn ich jetzt hier befürchten muss, dass aufgrund dieser Maßnahme, ja, also dieser Rücknahme der Leistung, ich mich in meinem Leben bedroht fühlen muss, dann ist das Erpressung. Dann ist das schlicht und ergreifend Erpressung. Und Erpressungen beugt man sich nicht. Ja, also insofern das Argument jetzt mal gelten, also kann man wirklich, wirklich absolut nicht gelten lassen. So, und Sie wissen ja selbstverständlich auch, wir Libertäre, wir sind natürlich auch dafür, dass man das Waffenrecht liberalisiert, wie man so schön sagt, dass man eben den Zugang auch zu Schusswaffen zur Selbstverteidigung also ermöglicht, und zwar wirklich unkompliziert ermöglicht, ohne große, weiß ich nicht, Vorlagen oder hast du nicht gesehen? Also heute ist es ja so, wenn man eben in bestimmten Berufen tätig ist, dass man dann auch so eine Waffenbesitzkarte erwerben kann oder beantragen kann. Die kann einem dann ausgestellt werden. Ich weiß, Diamanthändler oder sowas, also keine Ahnung, die zu befürchten haben.
Ja, mit besonderer Bedrohung.
Ja, also, ne, also die dürfen sich dann verteidigen, alle anderen eben nicht. Und da sind wir natürlich auch für eine weitestgehende Liberalisierung. Man muss ja davon ausgehen, dass auch solche Leute, also Straftäter, die andere Leute eben angreifen, ausrauben und so weiter, das sind ja auch ökonomisch denkende Menschen, ja. So, und jemand, der ökonomisch denkt, der wägt halt immer ab Kosten, Nutzen, Risiken. So, und das Risiko, in einem Land einen Raubüberfall zu begehen, in dem quasi jeder über eine Schuss oder jeder zweite über eine Schusswaffe verfügt, ist enorm hoch. Und ich denke, da wäre das Gegenteil der Fall. Also würden wir hier die Leistung kürzen, gleichzeitig das Waffenrecht liberalisieren, dann würde hier gar nichts passieren, außer dass die Leute in Anführungsstrichen schauen würden, wo sie besser aufgehoben wären als hier. Ja. Ne?
Was aber noch eine stärkere Waffe als, also klar, Waffenrecht liberalisieren, ja, bin ich ja dabei, aber was eventuell noch eine stärkere Waffe gegen diese befürchtete Kriminalität ist, wäre auch eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes.
Das
auch. Also wenn sich eher lohnt zu arbeiten oder wenn es einfacher ist, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, und da müssen Hürden fallen, da müssen Arbeitsrechtshürden fallen quasi, die momentan dafür sorgen, dass eben Geringqualifizierte oder wenig Qualifizierte oder Unqualifizierte überhaupt einen Job aufnehmen können. Ja. Da wäre ja zum Beispiel der Mindestlohn zu erwähnen und Kündigungsfristen und so weiter und überhaupt dass man eine Arbeitserlaubnis bräuchte oder sowas, ja. Mhm. Das würde dann ja verhindern, dass sie sich das Geld, was sie benötigen, um hier weiter leben zu können, illegal beschaffen, und stattdessen legal beschaffen. Mhm. Und man muss sich halt auch immer bewusst werden, wir sprechen hier über Second-Best-Lösungen im Prinzip. Mhm. Ne? Also abschieben wäre eine Second-Best-Lösung, die Leistungen einzustellen, wäre auch eine Second-Best-Lösung, wobei sie die freiheitlichste wäre, weil dann immerhin nicht unbeteiligte Dritte mit reingezogen werden, wie Vermieter und Arbeitgeber oder sowas, wenn man jetzt auf einmal die Leute aus ihrem Arbeitsleben entreißt und dann irgendwie abschiebt. Mhm. Ja, aber irgendwie ist es auch immer nicht so ganz trennscharf, worüber wir reden. Also reden wir jetzt über Kriminelle oder über Leute, die kriminell werden, die kann man ja immer noch anders behandeln als die noch nicht kriminell sind und nicht in Gefahr laufen, kriminell zu werden. Mhm. So, und wenn ich jetzt sage, okay, Leistungen kürzen statt abschieben, dann rede ich erstmal von Nicht-Kriminellen, die einfach hier im Land bleiben möchten und dann eventuell auch ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten möchten. So, und wir müssen ja auch irgendwie mit deutschen Kriminellen umgehen.
Ja.
Ne? Also und genauso müsste man dann auch mit den ausländischen Kriminellen umgehen. Mhm. Wobei da dann natürlich auch wieder die Sache ist, ja, okay, dann kommen sie hierher und wir müssen dann quasi deren Gefängnisaufenthalt bezahlen. Ja gut, da haben Libertäre ja auch Ideen. Ja, also ja. Dass eben nicht der Steuerzahler für ja, die Leute, die ihnen dann auch noch zur Last fallen, dann auch noch aufkommen müssen.
Ja.
So, ne? Also, oder die, sie bedrohen. Also,
man könnte die Leute zum Beispiel einfach nach Sibirien verkaufen.
verkaufen?
Ja, für gutes Geld lässt man die dann in Sibirien Steine kloppen oder sowas. Es gibt für alles eine Lösung. Ja, ja gut, das ist jetzt ja. mal ein überspitztes Beispiel, aber dass ja. diese Leute dann eben zu wie gesagt, ja, zu produktiver also, Arbeit herangezogen werden.
Also es sollte irgendwo klar sein, dass wenn wir jetzt sagen, wir möchten die Leistungen einstellen, dass das nicht bedeutet, dass man damit die Kriminalität löst, die wir ja jetzt auch schon haben. Mhm. Also das ist schon klar. Mhm. Hingegen kann man damit natürlich den Zuzug weiterer Krimineller verhindern, weil es eben gar nicht erst diesen Anreiz des Sozialsystems gibt, in dem man sich dann erstmal niederlassen kann, um dann mal zu schauen, okay, wo kann man jetzt noch Kohle verdienen? Ne? Also, oder ja, oder Leute, die eben nicht hier sind, weil sie die Sprache so toll finden, die Kultur so toll finden und so weiter.
Oder das Wetter. Ne?
Oder das Wetter so toll finden. Sondern eher hierher kommen, eben wegen dem Sozialsystem oder um hier irgendwie Straftaten zu begehen. Ja, die kämen ja halt gar nicht mehr, ne?
Oder die kämen in geringerer Zahl, ja. Das auf jeden Fall. Ja, also das haben ja andere Länder auch bewiesen. Also ich meine, man ja. weiß ja, die Leute haben ja schon, also die Leute, die hier hinkommen, die haben ja schon gewisse Auswahlkriterien, in welche Länder sie gehen möchten, in welche Länder nicht. Und da hört man ja auch aus eben den Ländern, wo sie nicht ganz so willkommen sind wie hier, ja, wo man ihnen keine Teddybären entgegengeschmissen hat. Da hört man schon, wie unzufrieden die Leute sind und eigentlich gehen möchten, ja, und dann auch alles daran setzen, das Land dann zu verlassen und dann beispielsweise hier hinzukommen. Ja. Ne? Also das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft, dass man, weiß ich nicht, was wollte ich sagen, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft und jetzt ist mir der Gedanke entfleucht. Ja, das passiert bei diesen Temperaturen, also ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal. An dieser Stelle vielleicht noch mal ein Appell an die Jugend von heute, hüpft doch wieder ein bisschen. Vielleicht hilft es ja. Ne? Ja gut, komm, ich meine, über das Thema kann man sich auch dumm und dämlich ja. diskutieren letzten Endes.
Eventuell ja. unterhalte ich mich da mit dem rosa-roten Panzer noch mal drüber. Ich weiß nicht, ob wir das im Ferngespräch machen oder bei ihm auf dem Kanal, weil er hat mir auch so ein bisschen widersprochen mit meiner Aussage, Abschiebungen sind Sozialismus. Und da werden wir dann auch mal über Second-Best-Lösungen reden.
Ja, da kann man eigentlich auch mal eine Einblendung wagen. Einblendung jetzt. Abonnieren Sie unbedingt den Kanal vom Rosa-Roten Panzer. Ich war da neulich auch zugegen. Wir hatten auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr ja, langes Gespräch. Auch, das war fast so Dachtheken-Duett. Ja, eigentlich war es Dachtheken-Duett-Länge. War auch sehr angenehm und er hatte auch wirklich sehr, sehr interessante Gäste zuweilen. Und ja, wie gesagt, Einblendung jetzt. Abonnieren Sie den Kanal, schauen Sie sich die Videos an. Ja, der Panzer ist immer ein Blick wert. Der hier, die Meme-Maschine.
So ist es.
Ja, genau. Also, Thema. Darauf wollte ich jetzt gerade eben zu sprechen kommen, als ich gemerkt habe, ja, da ist ja genau was wir abzuhandeln haben. Es geht um Treffen. Ja, und es gab ein Treffen vergangenes Wochenende. Sie alle haben es mitgekriegt. Javier Milei war in Deutschland. Ja, bei der Hayek-Gesellschaft. Dort hat man ihm dann eine Medaille verliehen. Und ja, du warst auch in Hamburg, aber
aber nicht auf der Veranstaltung.
Nicht auf der Veranstaltung.
Wir hatten versucht, da hinzukommen. Aber ja, die Polizei hat praktisch aus dem gesamten Gebiet um das Hotel Sperrgebiet gemacht. Und also die am nächsten dran waren, waren tatsächlich die Demonstranten, also die Gegendemonstranten. Wobei es gibt ja, gab ja keine Demo, deswegen ist es ja eigentlich auch keine Gegendemo. Aber ja, gegen Milei haben sie ja demonstriert. Und ja, uns da durchzufuschen, um vorne ranzukommen, um Milei zu erhaschen, das wollten wir jetzt nicht machen. Mhm. Ja, aber ich habe gestern schon gesagt, ich habe die Energie draußen gespürt. Also, ich meine, da war ja wirklich alles, was Rang und Namen hat. Und die Rede muss wohl auch sehr gut gewesen sein. Ist ja auch mittlerweile auf Deutsch verfügbar. Und ja,
ja.
Riesentamtam mit Helikoptern und allem zur Absicherung da. Also für die paar Manneken, weil es waren ja auch wieder nur keine Ahnung,
200, 300 300 Leute oder
Leute also, irgendwie.
Es war jetzt keine Großveranstaltung, es war jetzt kein Stadion, das gefüllt werden musste. Ja, aber interessant war ja dann doch, wer da alles zugegen war. Ja, also da waren ja, wie du sagst, alle Leute von Rang und Namen und auch solche Leute, von denen man das jetzt gar nicht so unbedingt erwartet hätte. Mhm. Ich war zum Beispiel überaus überrascht, ein Foto zu sehen, erstmal von Vosgerau mit Dieter Stein. Also dem, ja,
oh, ja. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen.
Also, ja, aha, eben, also hier ein CDUler und der Herausgeber der Jungen Freiheit. Den Herrn Dieter Stein hätte ich nicht als einen Fan des Libertarismus betrachtet. Ja, wobei man hat ja Kontakte, ne? Also man macht ja auch gegenseitig Werbung und so weiter. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass jetzt explizit Dieter Stein dort auf dieser Veranstaltung aufschlägt. Mhm. Was auch interessant war, ein Foto von Hans-Georg Maaßen mit Markus Krall. Ja.
Als wäre nichts gewesen.
Ja, als wäre nichts gewesen. Ja, wobei ne, man weiß ja nicht. Ne? Also,
vielleicht war ja auch nichts.
Ja. Vielleicht war ja auch nichts. Nee, aber wie gesagt, also überrascht hat es einen dann ja schon, ne? Diese beiden dann auf einem Foto zu sehen, das dann bei Twitter die Runde gemacht hat. Aber so grundsätzlich, also auch so das Feedback, was ich dann so aus unterschiedlichsten Ecken bekommen habe, das sagt wohl, also das muss wohl schon eine magische Veranstaltung gewesen sein. Wie du sagst, du hast die Energie draußen gespürt. Und ich glaube, noch viel mehr haben die Leute drinnen die Energie gespürt. Also Milei hat die Leute wohl tatsächlich auch mitgerissen, also hat dafür Stimmung gesorgt. Und ich sag mal, jetzt mal ganz im Ernst, also das ist auch nicht überraschend, ja, also man muss sich mal vorstellen, ich hab da auch mit dem Panzer drüber gesprochen, beziehungsweise ich hab mal unter einem von Panzers Beiträgen einen Kommentar verfasst. Panzer ist ja der rosarote Panzer ist ja gelegentlich ein bisschen verbiestert. Das ist keine Kritik, aber wirkte dann ja schon so ein bisschen verbiestert. Und da habe ich dann halt auch erwähnt, so, also wenn wir jetzt mal so die Zeiten vergleichen. Also ich selbst bin jetzt seit, ich sage jetzt mal grob 14 Jahren in dieser libertären Bubble. Angefangen hat das alles mit meinem Engagement damals noch in der PDV. Fortgesetzt hat sich das dann hier bei Eigentümlich Frei. Und jetzt aber seit grob 14 Jahren Libertarismus. Und ich meine, es gibt Leute, die sind noch viel, viel länger dabei. Ja? Also Stefan Blankertz und so weiter und André Lichtschlag sowieso. Und die sind ja schon seit den 90er Jahren diesbezüglich zugegen. So, und dann weiß man, ne, also man hört denen dann so gelegentlich mal zu. Ja, wie war das denn damals in den 90ern? Ja, da hat man alle Libertären, das ist immer dieser gängige Spruch, da hat man alle Libertären Deutschlands in ein Wohnzimmer verfrachten können. So, und mehr war
das. Es fing praktisch mit einem sehr, sehr kleinen Stammtisch an.
Um nochmal auf das Thema Stammtisch zu sprechen zu kommen. Ja? Ja. Es fing halt wirklich in kleinsten, überschaubaren Räumen an. Ja, also man hat sich da wirklich mit ein paar Mannekes getroffen und hat, weiß ich nicht, Bücher sich aus Amerika kommen lassen von Rothbard, die hier natürlich nicht in irgendeiner Übersetzung vorlagen, hat die Bücher getauscht und so weiter. Und also, wie gesagt, es fing klein an und als ich dann schon, ich sag mal so, wann war das, 2010 irgendwann, als ich dann so mehr oder weniger dazugestoßen bin, da war ja schon viel mehr. Da hatten wir ja schon eine libertäre Partei, immerhin, wenn auch eine Kleinstpartei. Aber da sind ja schon mal so ein paar hundert Leute zusammengekommen. So Eigentümlich Frei hatte da auch schon diverse tausend Abonnenten und so weiter. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das alles so in den letzten Jahren dann auch so entwickelt hat. So, und jetzt muss man einfach mal so, also jetzt vergleiche ich dann hier die Eindrücke, die ich damals hatte, mit den Eindrücken, die ich heute habe. Also damals war es so, wie gesagt, ich hab das Parteiprogramm der PDV in die Hände gekriegt, habe es gelesen, also das Grundsatzprogramm, und ich war wirklich regelrecht so geflasht, also so richtig gehend geflasht, so nach dem Motto so, meine Güte, was für, also ich habe echt gedacht, also so ungefähr 95% der Gedanken, die dort in diesem Grundsatzprogramm ausformuliert gewesen sind, die habe ich mir so oder so ähnlich selber schon mal gemacht. Und dann dachte ich so, das ist eigentlich total genial. Also das ist, warum kennt diese Partei niemand und so weiter? Und überhaupt, den Begriff Libertarismus habe ich bis dahin noch nie vernommen oder Anarchokapitalismus.
Als ich darüber gestolpert bin, ich dachte auch so, Das bin doch alles komplett ich. So, warum habe ich da noch nie was von gehört? Und genau. Warum versuche ich mich in irgendwelche komischen Parteikonstrukte rein zu denken und bin nur unzufrieden, weil keine Partei irgendwie mir entspricht? Ja.
Also wie gesagt, das war aber, noch so vor 14 Jahren gang und gäbe. Und heute im Jahr 2024, da haben wir einen Menschen, eine Person, die sich selber libertär, die sich selbst als Anarchokapitalisten bezeichnet, in der Position eines Präsidenten eines, ich sag's mal so, nicht ganz unbedeutenden Landes.
Ja.
So, das Land, klar, es schwächelt wirtschaftlich, hat jetzt unter den Folgen sozialistischer Kackwirtschaft zu leiden. Ne, und Argentinien war ja einst eines der wohlhabendsten Länder der Welt und es ging dann eben mit dem Sozialismus doch deutlich bergab. Aber nicht nur das, also wir haben ja nicht nur Milei, wir haben ja auch einen Dr. Markus Krall. Und Dr. Markus Krall, ne, wir haben es ja immer wieder mal erwähnt, ja, Herr Dr. Krall, der ist ja jemand, der wirklich auch so in die Öffentlichkeit geht und der Mann hat eben auch seine Hunderttausenden von Followern, also die ihm dann bei Twitter allein sind es 176.000 Follower, die er da hat. Und das sind ja nur, ich sag mal, die Leute bei Twitter. Und ich denke mal, viele der etwas älteren Damen und Herren, die Markus Krall schätzen, die werden keinen Twitter-Account haben. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass Markus Krall da noch deutlich, deutlich mehr Gefolgschaft hat, also Leute, die ihm zuhören. Und Markus Krall schafft es ja hier, ökonomische Grundregeln eigentlich relativ einfach heruntergebrochen den Leuten zu vermitteln. Ne? Das kriegt er ja auch hin, das kriegt er auch charismatisch hin und so weiter. Also man sieht seine Auftritte hier in den unterschiedlichsten Formaten bei YouTube und so weiter. Und da sind wir heute. Also das wäre vor 14 Jahren ein komplett undenkbarer Zustand gewesen. Also dass es sich so entwickelt hat. Und wie gesagt, der Begriff, also diese Begrifflichkeiten, Libertarismus, Anarchokapitalismus und so weiter, erfahren eben durch solche Leute eine Reichweite, die bisher noch nicht da gewesen ist. Und da kommt jetzt natürlich die Frage, ne? Also das sehen jetzt auch einige Leute kritisch, ne? Also und zwar die Frage Milei oder auch Krall, also dass wir als Libertäre diese Leute dann so gewissermaßen als Galionsfiguren haben, als Säulenheilige und so weiter, ne? Also das ist so eine Frage, da ist, glaube ich, nicht jeder mit einverstanden, ne?
Da ist nicht jeder mit einverstanden. Weil am Ende ist es wieder irgendwie, es hat immer so einen Geschmack von Führer.
Personenkult.
Weiß ich nicht. Und also man muss ja auch mal in der libertären Szene gucken, wer war denn alles schon da und mit wem möchte man vielleicht jetzt doch nicht mehr so viel zu tun haben. Ne? Ich erinnere da an Oliver Janich oder so. Also das heißt nicht mehr mit ihm viel zu tun zu haben, aber er hat halt so ein bisschen Dreck abbekommen und es ist sehr viel dran kleben geblieben an ihm. Und Oliver Janich war auch für mich ein Einstieg auch, mit Sicher ohne Staat und so weiter und auch mit seinen Videos und hat er auch irgendwie mit Sons of Libertas irgendwie so ein Interview gehabt und so. Ja, und dann ist er irgendwie in Ungnade gefallen bei einigen Leuten und ich habe auch einige Themen, wo ich nicht einverstanden bin mit ihm. Und da muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, wenn man dann irgendwie so eine Figur hat, die dann für eine Bewegung steht. Ja, und dass diese Person nicht am Ende die Bewegung entweder selbst irgendwie in den Dreck zieht oder, also ich sage jetzt nicht, dass Oliver Janich nicht den Libertarismus in den Dreck gezogen hat, ne, aber die Gefahr ist da, dass irgendwie sowas passieren könnte. Ein Javier Milei, der jetzt irgendwie ständig nur negative Presse hat und dann am Ende stimmen vielleicht die Zahlen sogar nicht, also sind nicht das, was man erwartet hätte. Mhm. Das könnte auch einen negativen Backlash am Ende wieder haben. Mhm. Ja, Backlash darf man sagen, glaube ich. Mhm. Ja, und bei Markus Krall haben wir ja auch gesehen, ja, dann gibt es dann irgendwie Streit mit so einer Werteunion und so. Und ja, deswegen denke ich mir, man sollte sich nicht unbedingt so auf eine Person oder auf eine kleine Gruppe von Personen konzentrieren. Mhm. Wobei das halt auch wiederum eine Schwäche ist, ne? Also, weil alle anderen, eine AfD hat ihren Krah, ihren Höcke, ihre Weidel. Ja, das sind so die Galionsfiguren von denen. Dann eine CDU hat einen Merz. Ob der eine Galionsfigur ist, weiß ich nicht. Aber,
sie hatten Merkel.
Die Grünen haben ihren Häuptling Habeck. Mhm. Und also jeder hat irgendwo so seine Lieblinge dann auch. Mhm. Und ja, ich glaube, am Ende, um dann irgendwie politisch eine Mehrheit zu holen oder um überhaupt mal Leute zu begeistern, braucht man diese Leute auch. Ne? Mhm. Also ich glaube, Habeck hat viele Leute begeistert von seinen Ideen. Mhm. Genauso wie ein Milei jetzt viele Leute von seinen Ideen begeistert. Mhm. Also es ist, ja.
Ein zweischneidiges Schwert. Wo du gerade sagst.
Man braucht sie, aber irgendwie denkt man sich dann auch, bitte nicht immer auf eine Person so konzentrieren.
Ja,
ne?
Ja, da hast du, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich sag's mal so, ich sag mal, was Milei jetzt angeht, da gibt es mit Sicherheit, da wird jetzt auch jeder Libertäre, jeder Vertreter der reinen Lehre wird jetzt natürlich sagen, ja, da gibt es aber auch eine ganze Menge, die jetzt schon an ihm zu kritisieren ist, nämlich die Dollarisierung seiner, der eigenen Heimat, hier die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds oder auch sein Engagement jetzt beispielsweise für die Ukraine oder für Israel und so weiter, also dass man sich dann oder eben auch sein Engagement für die NATO, anstatt sich eben hier staatlich zurückzunehmen und es idealerweise so zu machen, wie es die Schweiz macht oder bisher gemacht hat, jetzt ja auch nicht mehr, sich eben in so eine gewisse neutrale Position zu begeben, das wäre natürlich das Ideal. Und also ich sehe das auch in Anführungsstrichen kritisch, dass man hingeht und wie gesagt dann solche Leute gewissermaßen als die Säulenheiligen einer Bewegung mehr oder weniger aufbaut. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck dieser Übung. Also man müsste, also wichtig ist, glaube ich, oder das Einzige, was dagegen halt hier auch so ein Stück weit helfen könnte, wäre eben, dass es mehr und mehr Personen, aber charismatische Personen gibt, die eben diese Idee gewissermaßen verkörpern, vertreten und eben auch in Erscheinung treten mit so einer gewissen Reichweite. Also dass wenn jetzt beispielsweise ein Javier Milei, wenn er denn aus irgendwelchen Gründen ausfallen sollte, also wenn, keine Ahnung, man weiß es nicht, also man es schafft ihm irgendwie, ja, Dreck anzuhaften, ja, dass er dann eben wie, oder dass die Idee mit Milei dann nicht direkt untergeht. Aber ich glaube auch gar nicht so sehr, dass das so eine furchtbar große Gefahr ist. Also, wie gesagt, wir haben, um da jetzt auch nochmal auf das Thema Oliver Janich zu sprechen zu kommen, es hätte ja seinerzeit auch sein können, dass mit Oliver Janich, der ja seinerzeit auch so hier in Deutschland doch diesen libertären Gedanken verkörpert hat, dass mit Oliver Janich beziehungsweise dieser Besudelung seiner Person, dass dann auch der Libertarismus in Diskredit gerät, ist ja nicht passiert. Also die Idee, wenn einer, also ich denke nicht, dass wie gesagt, also die Zeiten haben sich verändert, die libertäre Idee hat sich in viel, viel mehr Leuten verankert und ich glaube, da muss man wahrscheinlich die Vorteile betrachten. So, und die Vorteile sind natürlich, dass eben diese Begrifflichkeiten in den Raum geworfen werden. Also Libertarismus, Anarchokapitalismus. Diese Begrifflichkeiten, mit denen ich glaube nach wie vor 95% der Menschen nichts anzufangen wissen und vielleicht ein Teil davon dann jetzt hingeht und sich mal darüber erkundigt, wie was denn hinter diesen Begrifflichkeiten steckt. Ja, also dass man dann Oder ich weiß nicht, zum Beispiel Ulf Poschert, der hat ja jetzt auch bei dem oder nach dem Besuch von Milei, hat er ja auch wieder gewisse, sag ich mal, Gedankengänge wiedergegeben, die eigentlich durch Javier Milei transportiert werden. Und über solche kleinen Multiplikatoren werden dann auch, wie gesagt, diese Gedanken an die Bevölkerung herangetragen, ohne dass man jetzt originär sagt, okay, das ist jetzt Libertarismus. Mhm. Aber dass allein diese Überlegung, dass weniger Staat vielleicht eine gute Idee wäre, anstatt mehr Staat, allein, dass sich diese Idee überhaupt den Leuten präsentiert, ist ein so gewaltiger Fortschritt, so ein gewaltiger Vorteil, dass man den eigentlich kaum bemessen kann. Also wenn wir uns dieses, wie gesagt, dieses Parteiensystem, also unser Parteiensystem anschauen, dann stellen wir ja fest, dass, ich sage mal, bis auf die AfD doch eigentlich alle Parteien irgendwo dafür versuchen, Sorge zu tragen, dass sich der Staat ausweitet und ausdehnt und ausdehnt. Ne? Ich meine, hier Christian Lindner ab und zu, der Feigenblatt-Liberale, ja, der dann davon spricht, ja, man müsse hier und da vielleicht auch mal die Stellen kürzen. Es passiert ja nichts. Ne? Also es wird auch durch so einen Christian Lindner oder durch die FDP wird sowas ja längst nicht mehr glaubhaft verkörpert. Nein, ganz im Gegenteil eigentlich. Also man hört die Botschaft, aber es fehlt der Glaube. So, und ich glaube, wenn durch eben Leute wie jetzt meinetwegen Milei oder eben auch durch Markus Krey, wenn diese Idee sich ja einem größeren Publikum eröffnet, dass weniger Staat, also nur diese eine Idee, dass weniger Staat vielleicht von Vorteil sein könnte, dann ist da schon viel mitgewonnen. Mhm. Ja, weil momentan ist das, also diese Idee ist, erscheint wahrscheinlich den allermeisten Menschen vollkommen absurd. Wie kann man denn, ne? Und der Staat, der sorgt doch für uns.
Am Ende ist es ja auch ein Türöffner für die reine Lehre am Ende. Ne? Also ich bin ja auch nicht von heute auf morgen Anarchist geworden. Mhm. Ich bin ja auch über die Straßenfrage gekommen. also ja, wer stellt denn Sicherheit bereit und so weiter? Ne? Und dann ist man erstmal Minimalstaatler und so weiter. Und ja, wie gesagt, also es ist ein Türöffner, um dann nachher, weil, also es gibt ja einen Grund, warum wir sagen, dass weniger Staat gut ist. Mhm. So, das erstmal einfach nur aus dem Bauchgefühl anzunehmen, ist ja okay. Aber vielleicht kommt da ein bisschen Forschergeist heraus irgendwo bei den Leuten. Und man hinterfragt auch mal oder fragt sich mal, warum ist das denn so? Warum tendiert ein kleiner Staat zum großen Staat und so weiter? Ne? Und Ich will es nicht komplett verteufeln, auch jetzt mit der Bewerbung der PDV und so. Ich sehe das ja alles als Werbung. Ja, man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Mhm. Und wenn das halt Wähler sind.
Du sprichst schon wie ein Politiker. Ja.
Nee, wenn das halt Wähler sind sie müssen sich entscheiden, welche Partei sie wählen wollen und ihnen kommt nicht in den Sinn, gar nicht zu wählen oder sie sind der Überzeugung, wählen ist doch noch wichtig. Mhm. Ja, okay, dann mach halt eine Partei und erzähl den Leuten vom Minimalstaat.
Oder engagier dich in einer Partei. Ja. Kannst du machen, ja, das sehe ich.
Ist okay, nur am Ende, ich als Anhänger der reinen Lehre denke mir dann halt so auch, ja, es ist auch in gewisser Weise ein bisschen seine Werte verraten. Ich meine, die Libertären zum Beispiel, die Partei, die war auch letztens bei Politik Spezial, glaube ich, irgendwie mal im Interview. Die sagen ja auch, wir nehmen keine Steuergelder an, weil Steuern sind Raub und wenn wir die jetzt annehmen würden, dann wäre das Hehlerei. So, und okay, da kann ich noch hinterstehen dann, ne, hinter so Sachen, dass man wenigstens weiß, okay, ja, wenn wir das jetzt tun, ja, wir gehören dann trotzdem zu diesen Leuten, die da von dem Raub profitieren am Ende, ne, den wir ja eigentlich abschaffen wollen.
Ja, und da kann man wieder eine Ecke weiterdenken, warum nicht aus dieser Hehlerware, ich meine, da kann man dann wirklich drüber nachdenken, warum das dann nicht so Robin Hood-mäßig aufziehen, nach dem Motto, ich klaue von den Räubern und gebe es den Armen, also dass man dann diesbezüglich das Geld dann dafür verwendet, dass es eben der Idee zugutekommt, diesen Raub dann zu verhindern, also da, ich weiß nicht, ne, wir bräuchten tatsächlich sowas wie einen libertären Ethikrat, der das alles in so einen gewissen Kontext setzt. Ja,
du merkst, warum das mit der Politik ein schlechtes Ding ist, ne? Wenn wir jetzt von Anfang Ethik reden.
Ich hab mit dem Panzer, also beziehungsweise Panzer und ich, wir hatten ja beide die Idee, es bräuchte sowas wie einen libertären Jedi-Orden, der dann, wie gesagt, die reine Lehre verkörpert und dafür sorgt, dass das Gleichgewicht der Macht im Universum gewahrt bleibt. Und
ja, im Prinzip brauchst du das, weil am Ende, wenn du irgendwo Kompromisse eingehst, so, erstens, dann wirst du wahrscheinlich auch noch weiter Kompromisse eingehen und deine Wähler oder die Leute, die du gerade versuchst zu überzeugen und sagen, ja, da habe ich noch ein Problem, könnt ihr nicht da auch noch einen Kompromiss machen? Und dann fängt man an, Kompromisse zu machen und wir sind wieder in der DDR.
Dann haben wir hier die Eskalationsspirale, also, ja, genau richtig. Ne? Aber ich sag mal, worüber unterhalten wir uns jetzt gerade? Ich meine, wir leben wirklich, ich meine, was uns alles hier umgibt, ja, also der Ist-Zustand jetzt, der ist ja, der lässt sich ja, gut, ich meine, der lässt sich natürlich noch verschlimmern, aber es ist
aber wir waren ja eigentlich dabei, zu loben, wie toll das geworden ist eigentlich, ne? Also.
Ja, aber das nebenbei, also ich meine, wo Gefahr droht, da wächst auch stets das Rettende, kann man dazu vielleicht mal sagen. Und es ist ja, wie gesagt, es hat sich ja, wie gesagt, doch der Libertarismus beziehungsweise die Idee hat sich ja jetzt hier in Deutschland, wenn auch nicht wirklich wahrnehmbar, aber doch für die Leute, die in der Bubble schon länger drin sind, für die hat sich doch vieles, vieles verändert. Also allein quantitativ, also was sich da mittlerweile auftut. Und ich weiß noch, vor, wann war das, 7, 8 Jahren, als wir bei der EF-Konferenz dieses Jungautorenseminar abgehalten haben. Damals war auch der Miro noch dabei und da haben wir ja mal ich habe das Blatt sogar noch vor dem Umzug, vor einem Jahr habe ich das mal bei mir im Dachboden gefunden, hier diesen Flipchart. Da haben wir dann so aufgezeichnet, welche libertären, freiheitlichen Influencer haben wie viele Follower bei YouTube und so weiter. Ja. So Gunnar Kaiser, Miro und Jens Birkenfeld und so weiter. Die haben wir dann, wie gesagt, aufgedröselt und da waren dann so Zahlen, so 6.000, 2.000, also so, und wir, ich glaube, wir hatten da damals noch irgendwie so 1.500 oder 1.800 EF-Abonnenten, also bei YouTube, das sind mittlerweile auch 70.000 oder über 70.000 und es hat sich ja doch gewaltig geändert, also wie viel mehr Reichweite die Leute bekommen haben. Nehmen wir mal Gunnar Kaiser. Also Gunnar Kaiser, Gott hab ihn selig, was der am Ende für Leute erreicht hat. Ja, und da denke ich halt auch immer wieder an meine Schwester, die, ich sag mal, mit dieser Bubble nichts zu tun hat. So, und die wurde beispielsweise dann auch durch so einen Gunnar Kaiser aufmerksam. Also Gunnar Kaiser hat sie erreicht. Sie hat mir dann bei WhatsApp irgendwann mal so ein Video von ihm geschickt und dann sag ich, ja, kenne ich, der Gunnar. Cool. Ach, du kennst den echt? So, und sie ist dann ja über ihn, damals noch so zur Corona-Zeit, so auch zu der Überzeugung gekommen, ohne dass sie jetzt wirklich libertär irgendwo großartig aktiv ist oder so, aber sie ist dann schon zu der Überzeugung gekommen, dass vieles von dem, was uns hier gerade so umgibt, möchtest du ein bisschen Wasser haben?
Ich habe noch hier Monster Energy White Power.
Ja, also auch sie ist dann. Hast du White Power gesagt? Ja. Steht das ernsthaft auf der Dose?
Das ist, um Normies zu triggern. Das ist Monster Energy Ultra. Das ist eigentlich auch so ein Boomer-Ding. Okay. Da wird eigentlich immer auch so ein Boomer-Meme draus gemacht. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung.
Ich trinke das Zeug nicht. Ich glaube, ich habe einmal dran genippt und fand das so ekelhaft. Na, egal. Ja, wie gesagt, also meine Schwester ist jetzt keine Libertäre, glaube ich, geworden. Aber in ihr hat sich dann trotzdem dieser Gedanke verankert, dass der Staat uns erst einmal nichts Gutes will. Also von dieser Grundannahme ist sie also erst einmal abgewichen. Und ich glaube, das ist, das muss man einfach mal so realistisch so anerkennen. Ich glaube, das ist fast schon das Höchste der Gefühle, dass man, glaube ich, in weiten Teilen der Bevölkerung überhaupt erst mal erzeugen kann und erzeugen sollte. Also diesen Kerngedanken, dass, wie gesagt, der Staat nicht dein Freund ist, Politiker werden deine Probleme nicht lösen und Steuern sind Raub. Also diese ganz rudimentären Dinge so und alles weitere Detailfragen. Ne? Also da kann man sich dann in Zukunft mal drüber unterhalten. Aber wenn ich denke mal, in Teilen, in viel, viel größeren Teilen der Bevölkerung dieses Bewusstsein erst einmal Einzug hält, ja, dann wird natürlich auch der Widerstand größer über, Widerstand im Sinne von, dann wird der Widerstand eben größer, einen immer größer werdenden Staat überhaupt hinzunehmen. Mhm. So, und dann sehen sich dann natürlich auch entsprechende Parteien genötigt, gezwungen, diesbezüglich aktiv zu werden. Um das jetzt mal so auf die Grünen runterzubrechen. Ich meine, was haben wir erlebt? Ne? Also heute ist ja gerade dieser Ist-Zustand, so alle hacken auf den Grünen herum. Ne? Der böse Habeck, ne? Die sind jetzt gerade, also ne Robert Habeck, der Säulenheilige der Grünen, der jetzt auch jede Menge abbekommt. Ja. Die Umfragewerte der Grünen sind jetzt auch deutlich im Keller, irgendwo bei 11-12%. Und das auch wegen Habeck. Also Habeck hat da ja auch einiges für getan, dass ihm, wie gesagt, diese grüne Idee jetzt nicht mehr ganz so viel Anklang bei der Bevölkerung findet. Aber wie gesagt, die Grünen schon, ich sag mal, 1998, als die Grünen in den Bundestag eingezogen sind. Von da an sind die Dinge ja weitestgehend ins Gleiten geraten. Und du hast ja auch gesehen, 2005, nachdem, die rot-grüne Regierung zurückgetreten ist, die grüne Politik hat sich nahtlos fortgesetzt. Also alle anderen Parteien, SPD, CDU, FDP, diese ganzen Volksparteien, haben sich genötigt gesehen, diesen Zeitgeist
aufzunehmen
und irgendwo in ihr eigenes Programm zu integrieren.
Ja, genau, ja.
So, und das lag eben daran, an dieser, ich sag jetzt mal so, Vorfeldarbeit der Grünen, die ja dafür gesorgt haben, dass eben, wie gesagt, Umweltschutz und Anti-Atomkraft, dass das in weiten Teilen der Bevölkerung irgendwo, schon lange bevor die Grünen überhaupt an der Regierung gewesen sind, dass das irgendwie in denen verankert gewesen ist. Und darauf kann man, denke ich, und ich sag mal, an dem Punkt sind wir, wenn du so willst, jetzt, ja, dass wir gewissermaßen dafür Sorge tragen können, dass sich eben diese libertäre Ideologie, es ist keine Ideologie, es ist eigentlich...
Ja, die Abwesenheit von
Ideologie. Das ist die Abwesenheit von Ideologie, genau. Also, dass sich dieser Libertarismus dann rein gedanklich in den Leuten manifestiert, so dass, wie gesagt, sich die anderen... die Volksparteien von mir aus dann genötigt sehen, eben entsprechend vorzugehen. So, und dann wird morgen wahrscheinlich nicht das libertäre Utopia ausbrechen, glaube ich nicht. So, aber vielleicht wird sich dann peu à peu tatsächlich auch das ein oder andere zum Positiven wandeln lassen.
Ja. Ne? Dann nochmal...
Mein Gehirn.
Ja, aber mit dieser Reichweite, das ist schon enorm. Also selbst mein Bruder hat mich, am Montag haben wir telefoniert, hat er mich darauf angesprochen, hier Javier Milei, hat er was drüber gelesen, natürlich im Mainstream. Mhm. Und auch hier Gunnar Kaiser, da hatte mich mal eine meiner Exen damals angeschrieben während Corona, ey, kennst du eigentlich Gunnar Kaiser? Mhm. Und da denke ich mir halt auch so, ja okay, also es sind schon mal irgendwie wenigstens zwei Leute erreicht worden, die mir nicht zuhören, aber die wenigstens woanders zuhören und dann das mal wenigstens aufschnappen und dann mal fragen oder ja, sich mal informieren wollen oder so. Und das finde ich schon großartig.
Ja.
Mehr davon.
Mehr davon, ja, wie gesagt. Aber natürlich hier, man muss... immer kritisch bleiben, die Idee nicht mit einer Figur zu verknüpfen. Das ist, glaube ich, schon, da muss, glaube ich, jeder drauf achten. Und ich glaube, das Einzige, was da hilft oder helfen kann, ist eben, wie gesagt, dass eben mehr und mehr Menschen beginnen, diese Idee zu verkörpern und eben entsprechend auch in Erscheinung treten, sodass man dann, ich sag mal, einen direkten ganzen Personenkreis von Leuten hat, die dann hinter der Idee stehen, diese Idee dann auch verkörpern, ohne dass man das jetzt auf eine Person reduzieren muss. Weil bei Milei ist es jetzt natürlich, ich sag mal, es ist natürlich der Titel, den er trägt, der dieser Idee jetzt irgendwo dann doch, zum Durchbruch verhelfen könnte, beziehungsweise, was heißt Durchbruch verhelfen könnte, also der diese Idee hilft zu verbreiten. Mhm. Ne? Ja, kann man auch nur gespannt sein, wie sich, also momentan scheint es ja so zu sein, dass sich die wirtschaftliche Lage in Argentinien ja doch zu verbessern scheint. Also allein dadurch, dass sich jetzt die Inflation zurückgeht, immer noch sehr hoch ist, aber doch zurückgeht.
Also sie haben jetzt, habe ich heute gesehen, also die rechnen ja ihre Inflation nicht year over year, sondern mehr oder weniger Woche über Woche. Mhm. Ne? Und jetzt im Lebensmittelhandel gab es jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren Woche zu Woche keine Inflation. Mhm. Also das erste Mal seit 30 Jahren sind die Lebensmittelpreise nicht von einer Woche auf die andere gestiegen. Mhm. So, und das ist schon ein Erfolg, würde ich sagen.
Ja. Dass der Haushalt ausgeglichen ist, ist ein Erfolg. Ja, das sind die Beginne, also das sind die Anfänge, ja, ja, eines Wandels, den er da eingeleitet hat. Und man muss sich, man darf sich das mal vorstellen. Also sollte diese, ich sag mal, Erfolgsserie fortgesetzt werden, sollte die Zustimmung weiterhin hoch bleiben und der genießt ja, ich weiß nicht, immer noch 55,7%, habe ich neulich gelesen, 55,7% Zustimmung unter seinen Landsleuten, und da spielen auch diese Proteste vor dem Regierungsviertel keine allzu große Rolle. Nee. Also sollte diese Beliebtheit, von der ein Olaf Scholz nur träumen kann, sollte diese Beliebtheit aufrechterhalten bleiben können, ja, dann sollte es tatsächlich gelingen, woran ich auch glaube, also dass dieses Land wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt und tatsächlich wieder vielleicht zu einem Global Player werden könnte. Und ich sag mal, die Voraussetzungen sind ja gegeben. Also wenn Milei mit seinen Maßnahmen, also wenn Milei seine Maßnahmen durchdrückt, also er wird ja nicht alles durchdrücken können, er ist ja kein Alleinherrscher, er hat ja immer noch das Parlament, das seinen Gesetzesvorhaben dazu stimmen muss oder diese auch ablehnen kann. Aber nichtsdestotrotz, je mehr Milei wird durchdrücken können, desto ja wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass sich eben Argentinien zu so einem neuen Eldorado entwickelt. Ja, also wo dann Leute hingehen, wo dann Leute sagen, okay, pass auf, hier muss ich mein Geld lassen, hier muss ich hinziehen, hier ist die Zukunft. Ja, also, was weiß ich, das, was Dubai Anfang der 1990er gewesen ist und heute ist, diese Entwicklung könnte ich mir durchaus auch für Argentinien vorstellen. Ne? Also es spricht ja, einiges dafür. Ne? So, und wie schauen wir dann da drauf? Ne? Ich meine, unsere Massenmedien sind ja immer noch bemüht, ihn, wie nennt man ihn, einen Ultrarechten?
Ich habe Ultrarechts gelesen, Ultraliberal und Anarchokapitalist.
Ja, dabei.
Bei Anarchokapitalist, ja, stimmt ja.
Stimmt.
Und Ultraliberal vielleicht auch.
Ja, Ultraliberal ist, glaube ich, ja, kann man nehmen. Finde ich nicht schlimm, aber ich glaube hier dieses Ultrarechts, das dient ja dann der Diskreditierung der Person,
ja, genau,
beziehungsweise aber der Idee.
Da müssen die Normis auch mal von abkommen, dass irgendwie, also keine Ahnung, mittlerweile ist ja jeder Heinz und sein Hund rechts. Also vor allem die schmeißen ja alles durcheinander. Ausländerfeindlichkeit schmeißen sie mit Wirtschaftsliberalismus in einen Topf, beides ist rechts. Also irgendwann müssen die Leute doch mal drauf kommen, dass es alles Käse ist. Also
ich glaube, die Leute kommen da zunehmend drauf. Ich glaube schon, dass hier und da das ein oder andere Hirn nicht nur wegen des Wetters, sondern auch wegen dieses Unfugs zu rattern beginnt. Ne? Mhm. Nee.
Ich meine, so Leute wie mein Bruder, die lassen sich da noch durch beeinflussen. Ne?
Ja, aber also,
um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, also wir unterhalten es ja auch schon mal hier hin und wieder so. Ich versuche es immer nicht zu übertreiben, weil ich will nicht irgendwie wie so ein Missionar wirken oder so. Ne? Hm. Aber und er sagte mir dann so, ja, solange alles, was du machst, antifaschistisch ist, ist es ja okay. So, und ich denke mir dann so, okay, also ich meine so, ich bin ja Antifaschist durch und durch. Hm. Aber ich bin nicht Antifaschist in dem Sinne, was uns die Medien verkaufen wollen, was ein Antifaschist ist. Ja, also Prügeltrupps, die irgendwie die politische Opposition zusammenschlagen. Ja, das ist ja für die Antifaschismus. Und mehr Geld für jeden dahergelaufenen fordern, irgendwie Leute wegen ihrer Meinung einsperren, das ist jetzt Antifaschismus. So, und da geht das dann halt wieder auseinander, weißt du, mit dem Carlos Gebauer sagt es auch in seiner Dankesrede. Er sieht sich als ein deutscher Winston Churchill, weil er ja auch praktisch den Antifaschismus verkörpert. Mhm. Ja. In diesem Sinne sehe ich mich ja auch als Antifaschist. Es ist nicht. Die Begrifflichkeiten sind halt einfach komplett durch.
Ja.
Mittlerweile. Also, und keine Ahnung, ob mein Bruder es irgendwann noch merken wird oder ob ich ihm noch erklären muss, wie ich zur Antifa stehe und warum ich trotzdem ein Antifaschist bin. Mhm. Also, und genauso wird es mit dem Begriff Recht sein. Und irgendwann, wie gesagt, jeder Heinz wird jetzt rechts genannt. Und ich denke, das wird sich auch noch irgendwann auflösen. Und vielleicht wird rechts dann irgendwann mal das neue Links, also das neue Die Guten oder sowas. Ich meine, in so einer Honigwabe-Bubble und so ist das ja auch mittlerweile schon so, ne? Also da sind rechts die Guten.
Ja, es ist ja, was war jetzt hier bei Twitter, war ja diese Woche, ist ja getrendet lieber rechts als links.
Ja,
das war tatsächlich kurz in den Trends, lieber rechts als links, und da haben sich dann halt entsprechend viele, viele Leute dieses Hashtags bedient, und es war dann Montag, Dienstag, ich bin mir nicht sicher, war es dann tatsächlich kurz in den Trends, und zwar sehr, sehr weit oben. Ne? Ja, also man bekennt sich, ne? Das gehört ja dazu, dass die Leute sich jetzt auch irgendwo dazu bekennen und vielleicht auch nicht dezidiert als Rechte bezeichnen, sondern erstmal nicht Linke. Das ist auch schon wieder etwas, das, wie soll ich sagen, was auch durchaus ein Quantensprung wäre. Also erst einmal zu erkennen, nicht links zu sein. Ja. Ja? Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass, ich weiß nicht, also
wie viele haben schon mal erzählt, also super viele Influencer so aus der libertären Szene, die erzählen ja, ich habe mich immer für links gehalten. Ja, also, ja, irgendwie, weil links immer für das Gute steht und für Freiheit steht bei denen. Also, obwohl es ja alles genau das Gegenteil ist. Mhm. Ne? Also,
ja, ich glaube, eine kurze Zeit in meinem Leben hielt ich mich auch für links. Also,
ich hielt mich halt für so ein Mainstream-Links halt. Ja, keine Ahnung, so extra drei Zuschauer, heute Show, Bernd, lol.
Damals habe ich, glaube ich, auch noch, da fand ich auch noch die Taz super interessant.
Die haben auch heute noch super interessante Artikel. Ja. Also die haben teilweise schon anti-autoritäre Geschichten. Und wenn die Taz über die Polizei schreibt, also da bin ich meistens Feuer und Flamme, ja. Also.
Ja. Ja, dann bin ich irgendwann einmal auf die junge Freiheit gestoßen und dachte, was? Um Gottes Willen, wie cool ist das denn? Weil das ist alles schon lange, lange her.
Ja.
Ja.
Ja, jetzt haben wir uns hier komplett verquatscht. Haben wir eigentlich noch andere Themen?
Ja, ich habe mir nämlich Notizen gemacht.
Womit?
Natürlich mit einem Stift von Hörner. Denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Den letzten Ton hast du getroffen, das war wunderbar.
Ja. Ja. Ich betatsche diese Stifte immer sehr gerne. Das sind sehr schöne Stifte. Sie schreiben sehr schön. Und ich feiere ja auch die Werbung. Wir machen jetzt mal hier Werbungsinception. Wir haben ja auch eine Werbung im Heft.
Ja.
Und vielleicht mache ich dann eine Einblendung jetzt. Aber hier steht drauf von der Hörner Group: So weich haben sie noch nie Steuern hinterzogen. Und ich denke, mit 10% Rabatt haben sie auch noch nie so günstig Steuern hinterzogen.
Aber um Gottes Willen hinterziehen sie keine Steuern, denn es ist nicht strafbar. Richtig. Ja, also ne, wir halten uns ja hier alle
an Recht und
das Gesetz. Richtig, genau. Wie das unsere Politiker auch so immer tun. Ja, wie gesagt, bestellen Sie sich gerne einen Stift, ein Stifteset oder auch direkt die ganze Mappe mit Stiften von Hörner. Also es sind wirklich hochwertige, sehr edle Schreibutensilien, die Sie nicht nur selbst verwenden können, die sich auch ganz, ganz, ganz herausragend als ein tolles Geschenk für Ihre Liebsten erweisen könnten. Ja, und wo wir schon mal, ja, fangen wir weiter, nee, Werbung machen wir gleich noch am Ende, ja, ja. Ja. Was wollte ich sagen? Ich habe mir Notizen gemacht, ja. Auch ein Thema, weißt du, jetzt reden wir die ganze Zeit über Milei und Deutschland steht ja Kopf wegen der Freilassung von Julian Assange.
Ah ja.
Ja, das hätte ich jetzt echt fast vergessen. Ne? Und das, da muss ich ja sagen, das hat ja, das kam überraschend.
Mhm.
Also da hätte ja keine,
ja,
also hier so zack, ja. Julian Assange ist frei.
Aber ich habe da schon eine Verschwörungstheorie.
Ich höre. Die Zuschauer hören.
Der Herr Donald Trump, der hat ja auf dem Kongress der Libertären Partei in den USA, hat er ja gesagt, dass er Julian, war es Julian Assange oder war oder Ross Ulbricht? Ross Ulbricht war es auf jeden Fall, den er da irgendwie begnadigen wollte. Und ich glaube, es war auch von Julian Assange die Rede. Und meine Theorie ist einfach, da das auch in linken Kreisen oder in Democrats-Kreisen auch Anklang findet, hat sich Joe Biden selber nicht. Sein Team hat sich dann wahrscheinlich gedacht, da könnten wir jetzt auch Wahlkampf mitmachen und haben ihm dann irgendwie diesen Deal angeboten, um ihn frei zu bekommen. Und deswegen ist es retrospektiv nicht besonders überraschend, wenn der größte Feind doch ankündigt, etwas Gutes zu tun, dann tu es doch lieber selbst, bevor er es tun kann. Ja?
Diese Verschwörungstheorie habe ich jetzt die letzten Tage häufiger gehört. Ah,
okay. Also,
nee, also ich glaube dir, dass du diese Verschwörungstheorie tatsächlich auch selbst entwickelt hast. Also sie liegt natürlich auch irgendwo klar auf der Hand, also dass man Donald Trump, der ist ja, wie gesagt, ich meine, er hat es tatsächlich dort angekündigt, dass man ihm hier so ein Stück weit Munition aus den Händen nimmt. Und ich glaube, angesichts der wirklich absolut desaströsen Umfragewerte für Joe Biden, war das ein tatsächlich nicht ganz so unkluger Schachzug. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber heute ist doch die Debatte, oder? Heute Nacht.
Ich die erste glaube, Debatte zwischen... Was haben wir für ein Datum? 27. Ja, heute müsste diese Trump versus Biden-Debatte sein, ja.
So, und jetzt können wir diese Verschwörungstheorie sogar noch in einen zeitlichen Kontext einbetten. Jetzt hat natürlich Joe Biden auch für diese Debatte direkt mal so eine ich sag mal, ja, Munitionskiste geliefert bekommen. Wobei ich das natürlich auch schwierig finde. Ich meine, was Julian Assange getan hat, das ist ja wirklich direkt gegen, im Prinzip die Democrats gegangen. Also die Enthüllungen, die er da rausgehauen hat, das waren ja nicht nur Kriegsverbrechen, die unter Bush passiert sind. Es waren ja auch Kriegsverbrechen, die da zutage gefördert sind, während der Obama-Administration, als Joe Biden ja schon Vizepräsident gewesen ist. Und vor allen Dingen die Clinton-E-Mails, die kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, da weiß man ja, okay, diese Veröffentlichung der E-Mails, die wurde ja seinerzeit, wie hieß es, ich glaube, da wurde ja, dieses Narrativ wurde daraufhin ja gesponnen, dass Donald Trump ja jetzt mit den Russen zusammenarbeitet und die E-Mails geleakt hätten oder so. Und tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass wohl ein Mitarbeiter der damaligen Clinton-Kampagne diese E-Mails an WikiLeaks weitergeleitet hat. Ich meine, Thass Rich oder so, relativ junger Mann. Und der wurde dann ja anschließend noch in Washington auf offener Straße erschossen. So, und da kann man natürlich jetzt auch sehr, sehr, sehr gespannt sein, ob da nicht noch weitere Veröffentlichungen folgen. Also nach dem Motto so, ja, wer steckt denn jetzt wirklich dahinter? Und ja, man muss dazu ja sagen, Julian Assange war ja trotz seiner Haftstrafe beziehungsweise seiner Flucht da in die ecuadorianische Botschaft, er war ja immer noch aktiv. Ne? Es war ja jetzt nicht so, dass der da in so einer Zelle saß und keine Kommunikationsmöglichkeiten hatte. Er hat ja immer noch weiter gebohrt und gestochen und WikiLeaks gibt es ja immer noch. Ja, also was da passiert und ja, was ich jetzt hier diesbezüglich so besonders interessant finde, also Julian Assange ist ja, gilt ja jetzt, ich glaube so gerade hier in Deutschland Also auch in der Alternativen, also die alternative Szene hat sich natürlich wahnsinnig gefreut. Also da, da ist ja, ich glaube, wirklich, da sind ja Freudentänze veranstaltet worden im übertragenen Sinne. So und gleichzeitig hat man dann auch festgestellt, so seitens der Bundesregierung kam da nichts. Nee. Also man hat also kein Kommentar, keinen herzlichen Glückwunsch oder keine Beglückwünschungen zu der Freilassung oder so. Also da blieb man weitestgehend bedeckt. Also hat sich da keiner Meinungsäußerung hingegeben. Und da fand ich jetzt sehr interessant, was hier, wie heißt der Mensch?
Fabio De Masi.
Fabio De Masi von den Linken, ne?
Ja.
Das ist so ein richtig linker Vogel, ne?
Ja, der hat manchmal Takes, das ist das, Pressefreiheit und so ist bei vielen Linken ist das noch ein Ding.
Ja.
Ne, aber halt nicht bei denen, die momentan so an der Macht sind. Also, weil für die Machthaber ist Pressefreiheit nichts Gutes.
Ja, die Linken sind ja jetzt auch nicht an der Macht insofern.
Ja, eben, ja.
Naja, aber wie gesagt, hier Fabio De Masi, ja, hat ja auch einen Twitter-Account. Boah, meine Damen und Herren, Sie können sich nicht vorstellen, wie warm es hier ist. Also die Lüftung tut schon was, aber oh, mein Gott, mein Kopf fühlt sich an wie mein Hintern und das will was heißen. So, also Fabio De Masi hat bei Twitter Folgendes geäußert. PS, mir liegen Unterlagen vor, die zeigen, wie das Auswärtige Amt die Verteidigung von Assange faktisch hintertrieben hat. Ich hatte diese Unterlagen via Informationsfreiheitsgesetz anfragen und Gericht erstritten und bisher bewusst zurückgehalten, da es äußerst hilfreich war, dass sich der Bundeskanzler zur Freilassung von Assange geäußert hatte. Die Position des Auswärtigen Amtes wäre in Verhandlungen gegebenenfalls nachteilhaft gewesen. Nun gilt es, die Rolle von Annalena Baerbock kritisch aufzuarbeiten. Ich werde diese Unterlagen daher in den kommenden Tagen öffentlich machen. Und da bin ich jetzt ja mal sowas von dermaßen gespannt. Ne?
Aber es ist schon wieder sehr bemerkenswert, dass gerade das so aus den grünen Kreisen wieder kommt. Ne? Also Habeck war ja schon mal bei Thilo Jung und hat da auch so ein bisschen rumgedruckst. So. Der wollte sich ja nicht wirklich für die Freilassung von Assange aussprechen. Jetzt Auswärtiges Amt und untersteht Baerbock, also auch Grüne und also... Vielleicht haben die auch noch mal Angst vor irgendwas oder so. Oder ich weiß nicht. Also,
bin mir sicher.
Ich meine, Scholz, Scholz hat sich ja wohl für die Freilassung mal ausgesprochen gehabt, ne?
Ich kann mich jetzt nicht also, daran erinnern. Also
ich meine, da was in Erinnerung zu haben. Aber gerade bei den Grünen war jetzt wieder so, ja, nee.
Ich weiß noch, Robert Habeck hat ja damals so rumgedruckst nach dem Motto, ja, es ist natürlich selbstverständlich, dass er ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Ne? Nicht nach dem Motto, hier, der Mann hat Kriegsverbrechen aufgedeckt, Kriegsverbrechen der damaligen amtierenden Regierung, ja. Warum kam da nicht seitens Habeck die, ich sag mal, Forderung, ja, diese Kriegsverbrechen, die da stattgefunden haben, ja, die, unter denen Menschen zu leiden hatten, also Kriegsverbrechen, wo Leute getötet worden sind, also dass die Forderung dann aufkäme, diese Kriegsverbrechen vielleicht mal aufzuklären und aufzuarbeiten, ja, das war dann vielleicht doch zu viel. Ne? Und da sieht man ja auch, okay, hier, ja, hier scheint so eine, also ich bin ja sowieso der Festen, also das weiß ja eigentlich jeder, es gibt ja hier eine transatlantische Brücke, ja, so.
Und da sind die Grünen auch besonders Grünen aktiv und auch mit den Democrats zusammen,
ich meine,
die Democrats haben ja quasi sehr viele grüne Themen übernommen und also da gibt es super viele Überschneidungen, auch was Wirtschaftspolitik angeht und
ja,
so.
Wir wissen ja auch, woher diese ganzen, ich sag mal, diese Milliardenbeträge kommen,
ja.
Die kommen ja zuweilen aus den USA, eben von dort aktiven Multimilliardären, die eben diese ganzen Vorhaben hier, Stichwort grüne Wende, nach vorne treiben. Und also gegebenenfalls haben die Grünen tatsächlich etwas zu befürchten. Vielleicht glauben sie ja wirklich daran oder vielleicht befürchten sie ja tatsächlich, dass irgendwelche Veröffentlichungen seitens WikiLeaks ja hier das ein oder andere Bild über die Grünen in der Bevölkerung gerade rücken könnte, ne? Wobei das ja auch schon, ich sag mal, geschehen ist.
Also eigentlich schon, ja.
Man weiß es ja, aber ne, es kann ja noch mehr kommen, ne? Man weiß ja nie, ne? So,
apropos. Oder es ist so ein Angefressensein irgendwie, so, der hat uns irgendwie ja unseren transatlantischen Freunden irgendwie ans Bein gesickt. Und jetzt setzen wir uns mal nicht für den ein, oder ne, also, dass sie vielleicht nachtragend sind oder so, könnte natürlich auch noch sein. Ob es unbedingt Angst sein muss, weiß ich nicht.
Ich
die Idee kam ja von mir, aber.
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube schon, dass da die transatlantischen Beziehungen doch eine gewisse Rolle spielen und dass die Grünen da wahrscheinlich tatsächlich sehr eng eingebettet sind, um eben US-amerikanische Interessen hier in Deutschland durchzusetzen, die Industrie vor die Wand fahren und deutsche Firmen dann eben dazu animieren, eben das Weite zu suchen und sich in den Vereinigten Staaten anzusiedeln. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Also das passt jetzt vielleicht so ein Stück weit dazu. Ich habe jetzt bei, wo war das? Hoffentlich finde ich das. Moment, ich habe es dem André geschickt.
Mhm.
Da ist jetzt die Tage, ich glaube gestern oder vorgestern bei Spiegel ein Artikel erschienen. Leider hinter der Bezahlschranke, das Ende des woken Kapitalismus. Ich lese jetzt hier nur die Einleitung, der Rest ist wie gesagt hinter der Bezahlschranke. Jahrelang propagierte der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock grüne Geldanlagen. Nun zieht er sich zurück. Dafür werden tausende Mittelständler in Deutschland zahlen müssen. Ja, welche Mittelständler werden das wohl sein? Das werden doch solche Leute sein, die jetzt eben hochsubventioniert und staatlich gepampert auf grüne Technologie gesetzt haben und die, wenn das Geld jetzt ausbleiben wird, entsprechend zu leiden haben werden. Ja. Und das finde ich jetzt eben enorm interessant. Also das, man kann ja wissen, okay, da, wo das Geld hinfließt, da ist die Macht. So, und da ist, wenn du so willst, auch die Zukunft. Und wenn jetzt, ich glaube, also André und ich hatten das Thema, glaube ich, schon mal vor ein paar Ausgaben schon. Wenn jetzt, wie gesagt, BlackRock hingeht und sagt, okay, das hier mit der grünen Technologie, das mit diesem ESG, also Umwelt, Soziales und was war das noch, Unternehmensführung. Also wenn das alles jetzt auf einmal an Bedeutung verliert, dann, ich sag dir, dann garantiere ich dir, dann werden auch, wie gesagt, die Grünen hier in Deutschland definitiv an Bedeutung verlieren. Und zwar reden wir davon von Zahlen, die wir uns jetzt vielleicht gar nicht zu erträumen hoffen. Aber wenn das Geld jetzt abwandert aus dieser, ich sag mal, nicht nur Industrie, sondern eben auch Ideologie, was bleibt dann noch übrig?
Ja, bei denen nichts. spannend wird's, wohin das Kapital fließt, was jetzt dahin geflossen ist.
Also, da gab's neulich eine Meldung im Handelsblatt. Bill Gates investiert ja jetzt Milliarden in die Erforschung, Entwicklung und in den Bau dieser Kleinstreaktoren.
Ah ja.
Das war jetzt vor... Letzte Woche muss das gewesen sein. Also kann man sicherlich noch schnell finden. Bill Gates, Atomkraft oder Kernenergie, einfach mal googeln. Ja, und da denke ich, dahin geht die Reise. Ne? Und wir wissen ja auch, hier in Holland werden demnächst, ich glaube, Kleinstreaktoren gebaut, direkt an der deutschen Grenze, lustigerweise, hier in Limburg, so heißt die Gegend. Ja, und ich denke, dahin geht dann das Geld. So, und wie gesagt, es kann doch kein Zufall sein, dass wirklich im Prinzip halb Europa jetzt auf Kernenergie setzt, neue Reaktoren bauen will oder erstmalig überhaupt Reaktoren bauen will. Und Deutschland, wie so ein Kind, was schwer vom Begriff ist, immer noch in die falsche Richtung läuft. Aber ne, da sage ich ja auch, Das haben ja André und ich damals schon gesagt. Also die Grünen werden uns die Kernenergie zurückbringen. So, und sie haben es tatsächlich geschafft. Also ideologisch, ja, also, was heißt...
Dass zumindest die Bevölkerung sie zurückbringt.
Die Bevölkerung würde jetzt, glaube ich, Planung und Bau eines Kernreaktors wohl echt feiern. Ne? Vor allen Dingen auch die Industrie. Die würden dann auch sagen so, ja, wunderbar, das ist super, das ist toll, das nehmen wir doch. So, und also ich sag mal so rein gedanklich, sind die Menschen ja schon so weit. Ja. Ne? Und dann, ja, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen weiter zu spinnen, demnächst haben wir dann ja höchstwahrscheinlich einen Kanzler Merz, wenn er nicht noch abgesägt wird, weiß ich nicht. Aber demnächst haben wir dann so einen Kanzler Merz. Und dieser Kanzler Merz, der wird dann, wie gesagt, die Dinge in Angriff nehmen. Mhm. Und ja, wenn BlackRock als einer der größten Vermögensverwalter, ich glaube auch einer seiner früheren Arbeitgeber, ja, ihm dann die entsprechenden Hinweise gibt, ja, dann könnte es ja auch ja schon in der nächsten Legislaturperiode so weit sein, dass man mit dieser Abkehr von der Kernenergie, naja, Feierabend macht.
Das ist gut möglich. Es ist auch praktisch alternativlos. Also ja, wenn du hier in diesem Land in 10 Jahren noch Strom haben willst, dann ist es alternativlos.
Ja, es würde auch sehr, sehr gut dazu passen, hier weiterhin die Wärmepumpe zu fördern. Also man weiß ja, also die Wärmepumpe wird es nur geben können, wenn wir hier genügend Strom zur Verfügung haben. Ja,
da werden die aber auch noch mit auf die Schnauze fallen.
Das ist gut möglich.
Die denken immer nicht daran, dass es nicht reicht, irgendwie ein paar neue Masten aufzustellen, um Hochspannungsleitungen oder von mir aus auch zu verbuddeln, um da irgendwie Gleichstrom-Hochspannung zu bauen. Die Ortsnetze, die müssen das alles können. Mhm. Also du kannst nicht, also in den meisten Straßenzügen reicht die Leitungskapazität einfach nicht aus, dass jeder gleichzeitig die Wärmepumpe betreibt und sein Elektroauto belädt. Ja, und dann soll es ja gehen. Also das wird denen noch richtig auf die Füße fallen. Dann haben wir nämlich keine flächendeckenden Blackouts, sondern Brownouts ständig. Mhm. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in der Sendung, dass Energieversorgungsunternehmen keine neuen Hausanschlüsse mehr zum Beispiel genehmigen, weil die Trafostationen sind ausgelastet, die Netze sind ausgelastet. Und wenn du die Politik reden hörst, redet sie praktisch immer nur von den Fernnetzen, also vom Norden in den Süden und so Sachen, aber Ortsnetze sind praktisch egal. So, also das wird denen halt auch noch auf die Füße fallen und da wird auch die Atomkraft nichts dran ändern. Mhm. Es würde erst wieder was ändern, wenn man sagt, okay, wir stellen die Leute wieder frei. Wie wollt ihr heizen? Wie wollt ihr mobil sein und so weiter? Erst dann wird sich das dann wieder verteilen können auf die unterschiedlichen Energieformen und damit dann auch wieder die Stromnetze entlasten. Mhm. Aber ja, also im Prinzip, es reicht halt nicht, einfach zu sagen, wir machen jetzt Atomkraft und lassen den anderen Scheiß weiterlaufen. Das geht nicht. Du musst das schon kettensägenmäßig hier absägen. Heute fand ich auch, wer hat das letzte gesagt, Benjamin Mutlak oder so, von wegen die Kettensäge reicht nicht, man müsste da schon
radikal,
ja, also an die Wurzeln gehen. Man muss da schon entwurzeln, genau, ja, finde ich auch.
Ich kenne das auch, ich mache gerade meinen Garten, ich habe letztes Jahr zwei Ahornbäume, wild wachsende Ahornbäume gefällt. Und dieses Jahr sind die schon wieder am Sprießen, beziehungsweise waren am Sprießen. Eine Wurzel habe ich jetzt tatsächlich beseitigt bekommen. Hat mich auch nur 3 Tage meines Lebens gekostet. Und viel Blut, Schweiß und Tränen. Ja, also das war unfassbar. Ja.
So, jetzt weiß ich nicht mehr.
Ja, ich weiß
nicht mehr. War das Thema durch? Ich weiß es nicht mehr. Wie sind wir jetzt überhaupt da hingekommen?
Wir sind über Julian Assange
gekommen. Stimmt.
So, und wie gesagt, über Julian Assange, dann auch über die Debatte, die heute stattfinden wird. Also es bleibt ja weiterhin spannend, ne? Also ob da jetzt von Seiten Julian Assange noch etwas kommt. Ne?
Ich meine, wird wahrscheinlich Teil des Deals gewesen sein. WikiLeaks hat irgendwie Dokumente offline genommen jetzt irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau welche. Ich habe überhaupt die gesamte letzte Woche alles nur so oberflächlich Überschriften gelesen. Ne? Ja, keine Ahnung, wer weiß, was noch irgendwie Teil des Deals war.
Ja. Ja. Man weiß es nicht. Ja, nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich spannend. Heute, wie gesagt, die erste Debatte im Fernsehen zwischen Donald Trump und Joe Biden. Das wird mal wieder so eine Mondlandungsveranstaltung.
Man muss es sich eigentlich angucken. Alleine, also mich interessiert ja, wie machen die das jetzt mit Biden? Also ja, keine Ahnung, hängen die wirklich Fäden an den dran irgendwie und einen Lautsprecher in den Mund oder setzen die den unter Drogen oder was? Weiß ich nicht, Speed oder
ich weiß,
irgendwas müssen die ja mit dem tun, damit der dann nicht irgendwie sich einfach während der Debatte umdreht und nicht mehr weiß, wo er ist. Ne? Also das wird, also ich könnte mir vorstellen, dass das spannend wird. Aber da ist ja auch eine Verschwörungstheorie, die wollen den jetzt vorführen. Mhm. Dann sagen die, okay, der Typ ist nicht haltbar, ja, Michelle übernehmen, let's go.
Ja.
Na, also, ja. Ich denke, das wird eine historische Debatte, glaube ich.
Vor allen Dingen eine mit Spannung erwartete Debatte. Ne? So, und morgen früh sind wir dann ja auch etwas klüger. Wissen Sie was? Ich werde das morgen in meiner Ausgabe Wochenrückblick sicherlich versuchen zu behandeln, was da stattgefunden hat. Ja, live werde ich mir das auch nicht angucken können. Ich muss dann gucken, dass ich morgen früh irgendwo eine Aufzeichnung finde. Mhm. Ja, also ja, und auch ganz spannend wird ja jetzt auch hier der Bundesparteitag der AfD.
Ah, in Essen, ne?
In Essen, genau. Ja. Da darf man ja auch gespannt sein, was da abgehen wird. Ne? Also da hat man ja auch seitens der Antifa und seitens der üblichen Reaktion. Ach ja, jetzt fällt es mir ein. Ich hätte es ja wirklich fast vergessen. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Sie haben ja sicherlich mitgekriegt, die AfD wird ja, wie jetzt gerade erwähnt, am kommenden Wochenende ihren Bundesparteitag in Essen in der Grugerhalle stattfinden lassen. Und es haben sich ja viele, viele Menschen angemeldet, angekündigt, um diese Veranstaltung auf alle nur erdenklichen Wegen irgendwie zu verhindern oder gar zu erschweren. Ja, also beziehungsweise zu erschweren oder gar zu verhindern. Da war jetzt die Reihenfolge irgendwie kackig. So, und ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber da gab es doch diese Woche eine wundervolle Meldung, übrigens auch beim Spiegel. Mehr als 100 Organisationen sehen ihren Einsatz gegen rechts bedroht. Zahlreiche, meist ostdeutsche Vereine warnen in einem Brief an den Kanzler vor dem Kollaps ihres Engagements für Demokratie. Ihnen setze die Rechtslage zu. Und die AfD. Das Schreiben liegt dem Spiegel vor. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich sicherlich noch an den Jahresbeginn. Sie erinnern sich sicherlich noch an die Potsdam 2.0-Konferenz. Und die Anschuldigungen gegen die AfD, hier doch irgendwie die Deportation von auch deutschen Staatsbürgern zu planen, ja, also Stichwort Geheimtreffen. Und im Zuge dieser Veröffentlichungen seitens Korrektivs kam es dann ja deutschlandweit zu Massenprotesten, ja, und an diesen Massenprotesten haben eben viele, viele Leute teilgenommen und das nicht nur teilgenommen, sondern haben eben auch dazu aufgerufen und darunter auch sehr, sehr viele Vereine, also alle möglichen Vereine, also alle möglichen Vereine, die ohnehin von Parteisoldaten durchsetzt gewesen sind und diese Vereine genossen bis jetzt noch den Status der Gemeinnützigkeit. Und mit diesem Status der Gemeinnützigkeit sind auch diverse Steuervorteile verbunden gewesen. Ja. Und die AfD hat sich jetzt gedacht, ja, da schicken wir doch mal ein paar Anzeigen an das Finanzamt, denn Diese Vereine haben sich durch ihr politisches Engagement, hier im Falle, ne, oder durch ihre politische Positionierung, durch ihre politische Tätigkeit gewissermaßen als nicht gemeinnützig geoutet. Und das wird jetzt für diese, naja, Vereine zu einem Problem. So, und ich denke, da gab es ja schon, also das Finanzamt, ne, erscheint ja jetzt gewissermaßen wie der letzte Verfechter von Recht und Gesetz in diesem Land.
Ja, aber da ja gut, Steuern sind raub und so, ne, aber
ja, also hier
es ist halt lustig, dass denen ihre eigenen Gesetze denen auf die Füße fallen.
Ja.
Halt, ne? Jetzt müssen die auch mal Steuern zahlen und dann ist es aber auch wieder nicht gut, oder wie? Dabei sind Steuern doch der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen. Also,
exakt, so ist es.
Also, exakt, das verstehe so ist ich jetzt auch nicht.
Also ich finde, es geht hier ja auch nicht so sehr um das demokratische Engagement, es geht hier doch weitestgehend um Steuergerechtigkeit, die hier wiederhergestellt werden muss und da sollte das Finanzamt auch kein Pardon zeigen. Da sagen wir halt wirklich an dieser Stelle, go. Ja, ich
und da werden wieder alle Prinzipien über Bord geworfen.
Ah. Ja.
Ja. Ich kann es ja nachvollziehen.
Wenn es denn mal opportun ist. Ja, man muss, ja, ich denke, man muss den Dingen auch irgendwo ihren Lauf lassen. Und ne, es ist jetzt halt hier auch wieder so eine Situation, wo man merkt, so wo sich die Katze in den eigenen Schwanz beißt, also wo es chaotisch wird.
Und sie schämen sich ja auch nicht dafür, dass sie diese Mittel gegen uns nutzen.
Ja, eben.
Also von daher.
Go. Nee, also da muss ich sagen, das hat mich dieser Tage doch wirklich absolut belustigt und es gibt tatsächlich Grund zur Hoffnung. Also ich glaube, Attack,
Die haben die schon verloren.
Ja. Ich glaube,
der Volksverpetzer.
Der Volksverpetzer hat das schon verloren, eben wegen seiner einseitigen politischen Einflussnahme. Und ich glaube, Kampakt, diese Medienplattform, hat das auch schon verloren. So, und ich glaube, vielleicht ist das Finanzamt wirklich dieses graue, seelenlose Monster. Dieses graue, seelenlose Monster, das sich
das nicht
nur, an seine, nur an seine eigenen Gesetze hält. Ja,
das nicht mal vor seinen eigenen Leuten Halt macht.
Es sind ja im Prinzip nicht die eigenen Leute. Es ist Nahrung.
Also, sie spielen dem Finanzamt ja zu, weil sie ja ständig mehr Steuern fordern. Und so. Also eigentlich arbeiten ja diese gemeinnützigen Organisationen, das Finanzamt, arbeiten ja eigentlich dahingehend zusammen, dass sie mehr Steuern fordern, nur nicht für sich selbst.
Ja.
Ja, also
und jetzt
sind ja schon
eigentlich verbindet. Ja, aber jetzt, ey, das ist wie bei Game of Thrones, ja, ne? Da gibt es keine
Verbündeten. Oder House of Cards.
Oder habe ich noch nicht gesehen, oh, muss ich mal machen. Das
ist eine großartige
Serie. Ja, gut. Ja. Ich fand Game of Thrones diesbezüglich immer so mega, mega cool. Also, wo dann wirklich nie klar war, wer ist hier eigentlich Freund, wer ist Feind und eigentlich zerfleischen sich alle gegenseitig auf die möglichst brutale Art und Weise. Und ja, da kann man natürlich nur hoffen, dass hier die Anstrengungen der AfD Erfolg haben werden. Ja, komm, reicht jetzt. Ich bin
also sowas. Ein Ding noch.
Ein Ding noch, okay.
Luisa Neubauer will jetzt wieder ihre eigene Regierung verklagen, weil Klima. Die tun nicht genug. Ich finde das geil, dass sie sich gegenseitig selbst. Ja, egal.
Komm.
Wie dem auch sei.
Wie dem auch sei. Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zur letzten Werberunde. Eigentlich müssten wir die Werberunde ganz am Anfang machen, damit wir es hinter uns haben. Die neue Ausgabe von Eigentümlich Frei ist erschienen. Es geht um Deutschland nach der EU-Wahl. Ja. Viele, viele sehr interessante, sehr libertäre Artikel unterstützen Sie eigentümlich frei durch den Kauf eines solchen Heftes, entweder als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement oder auch als Jahresabonnement. Kommen Sie auch auf unsere Seite freiheitsfunken.info. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, uns zu spenden, uns zu unterstützen. Das geht über alle möglichen Kanäle. Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Bitcoin, Monero und was es sonst noch alles gibt. Wir sind da breit aufgestellt, glaube ich. Ja, und zu guter Letzt, nee, noch nicht zu guter Letzt, ja, drei Aber neue Bücher drei sind neue erschienen, Bücher,
genau.
Sowohl im Lichtschlag Verlag als auch im Verlag von Freiheitsfunken. Da muss ich jetzt mal drauf gucken.
Da wäre einmal Wege aus der Sackgasse von Carlos Gebauer und Sandra Hake herausgegeben.
Einblendung jetzt. Ja. Ach Moment, ich habe die Einblendung jetzt vom Cover vergessen.
Ach, das kriege ich alles schon hin, ja. Okay. Ich bin ja selbst dabei, ich hoffe, ich erinnere mich daran. Dann hätten wir ein weiteres von Carlos G. Bauer, Hayeks Warnung vor der Knechtschaft.
Ja, 80 Jahre nachdem dieses Buch erschienen ist, Wege in die Knechtschaft.
Und dann eines mit einem besonders schönen Cover, Jürg Guido Hülsmann, Ordnung und Anarchie, Einführung in den Libertarismus.
Ja, genau, das ist eine ergänzte Neuauflage, ich glaube, das Buch ist schon ziemlich alt gewesen, aber wie gesagt, eine ergänzte Neuauflage, überarbeitet und lesenswert. Und ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, es eignet sich natürlich auch, solche Bücher im Freundes-, Verwandten- und Bekanntenkreis zu verteilen. Also auch diese Bücher stellen eine unheimlich tolle Geschenkidee dar, wenn Sie diese Bücher nicht für sich selbst nutzen möchten. Genauso übrigens wie unsere Haarpflegeserie. Sie wissen ja, wir verbreiten Freiheit nicht nur durch Lieder und durch Schriften, sondern auch durch Gerüche. Ja?
Olfaktorisch quasi.
Ja. Also ja. Wir lassen wirklich keinen Sinn unverschont. Wenn Sie riechen wollen wie André Lichtschlag, das Rasierwasser, Einblendung jetzt. Wenn Sie riechen wollen, wie ich im Gesicht, dieses herausragend gut duftende Bartöl. Oh, herrlich, herrlich. Ich könnte nicht genug, also wenn ich könnte, ich würde es essen. Oder auch für Damen ganz herausragend geeignet, auch für meinen Bart übrigens, das Shampoo, wirklich ganz toll. Es macht die Haare voluminös, lockig, flockig, weich und ja.
Weißt du, was noch fehlt?
Nee, Mundwasser.
Badezusatz.
Badezusatz?
Ja. ich meine, es gibt ja diverse InfluencerInnen, ja,
ja.
Die verkaufen ja ihr Badewasser.
Ja, soll ich das auch probieren?
Genau, wir verkaufen einmal dein Badewasser und noch einen Badezusatz. Ja.
Ja.
Wie wäre das denn?
Das wäre herausragend. Wer würde mein Badewasser kaufen?
Ich hab bei Jung, Brutal, Marktradikal habe ich schon mal scherzhaft gefragt, wer denn Fußbilder von mir kaufen will, weil dann würde ich einen Onlyfans machen. Okay. Aber bisher hat sich noch keiner gemeldet, der Fußbilder haben möchte von mir. Und ich würde aber auch getragene Schuhe würde ich verkaufen.
Und weißt du, was mir jetzt einfällt, hier kurz vor Ende, das ist, glaube ich, darüber hätte ich mich am meisten aufgeregt, wenn ich das vergessen hätte. Meine Damen und Herren, es gibt sie endlich zu kaufen.
Ach ja.
Einblendung jetzt. Die Fantasse.
Pura der Herzen.
Dachtheken-Duett. Legen Sie sich, also wir werden uns diese Tasse wohl auch bestellen, damit wir die hier demnächst entsprechend präsentieren können.
Ja.
Wie gesagt, available bereits im NCAP Store.
Ne?
Und greifen Sie zu. Und wissen Sie, was lustig wäre? Greifen Sie zu, kaufen Sie sich diese Tasse und schicken Sie uns unbedingt Bilder von dieser Tasse mit Ihnen zu. Und dann machen wir hier mal so eine schöne Collage mit unseren Zuschauern und dieser Tasse. Das wäre doch toll. Und dann machen wir einen Werbejingle dazu, KI und ne, dann schönen Werbespot. Ne? Also wie gesagt, ja, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Ich glaube, wir haben heute auch tatsächlich...
ein Boomer sein, kauf im NCAP Store ein. Das wäre jetzt so spontan eingefallen.
Das war richtig toll. Also, klasse, ich bin begeistert.
Willst du auch ein Boomer
sein? Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen, dass wir selbst bei gefühlt 100 Grad unter diesem Dach und ein bisschen, wobei eigentlich, das kommt schon ganz gut an. Also, wie gesagt,
geht, ja.
Es lässt sich ein bisschen besser aushalten, auch wenn die Temperaturen hier, auch aufgrund dieser Scheinwerfer, die hier überall stehen, es ist enorm warm und die Stühle sind immer noch nicht bequemer geworden, meine Damen und Herren. Aber danke, danke vielmals, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal. Teilen Sie dieses Video mit allen Freunden, Verwandten, Bekannten, die Sie kennen. Und falls Sie einen Kanal haben, platzieren Sie ihn da. Egal. Ja, weil Leute wundern sich immer.
Finanzbeamte. Schicken Sie das Ihrem Finanzbeamten.
Was soll schon schiefgehen, um hier Gunnar Kaiser zu zitieren. Meine Damen und Herren, alles Gute. Schönes Wochenende. Bis hoffentlich zur nächsten Woche, dann wahrscheinlich wieder mit André Lichtschlag. Und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.